Hast du schon mal deine Daten mit KI analysiert und dann das Gefühl gehabt, oh, das ist aber toll, das hat er gut gemacht oder sie oder es? Oder hattest du eher das Gefühl wie, komisch, kann ich dem jetzt glauben? Mache ich das Ganze nochmal? Wieso kommen denn andere Ergebnisse raus? Und genau das ist das Thema. Es geht hier und heute darum, wie gut kannst du deinen KI-Analysen glauben? Und vor allen Dingen, besonders im Hinblick auf, verwendest du generative AI oder Understanding AI? Und ihr kennt das, es geht ja hier nicht um Prosa-Diskussionen, sondern ich habe jemanden eingeladen, den Lukas Kaulerer von Lissi Lee. Der kennt sich da aus und der hat sehr spannende Zahlen mitgebracht. Also bleibt dran.
Unternehmenschemie. Denn Unternehmenserfolg ist, wenn die Chemie stimmt.
Lieber Lukas, freue mich, dass es geklappt hat, dass wir endlich mal wieder miteinander sprechen können und dann hier gleich direkt im Unternehmenschemie-Podcast. Toll, dass du da bist.
Die Freude ist ganz meinerseits. Danke für die Einladung, dass ich dabei sein kann.
Ich hatte überlegt im Vorfeld, wann wir uns kennengelernt hatten. Ich glaube, es war 2020.
Wäre knapp.
Ja, genau, es wäre knapp. Weil du mir damals aufgefallen bist zum Thema KI-Textanalyse. Also ihr habt Kundenfeedback damals schon, in Anführungsstrichen, mit KI analysiert und das auf eine sehr sympathische und sehr durchdachte Weise. In den letzten Monaten habe ich immer so gedacht, was ist jetzt eigentlich mit dem Lukas los? Weil jeder schreibt ja gerade drauf, ich kann KI und KI kann alles. Ich glaube, dem ist nicht unbedingt so. Ihr habt das Ganze mal analysiert und genau darüber sollten wir heute mal reden. Vielleicht erzählst du noch mal kurz, was ist Lissi Lee, was macht ihr ganz konkret?
Ja, super gerne. Im Prinzip sind wir Software-as-a-Service-Anbieter für Kundenfeedback-Analyse. Du hast, glaube ich, gerade schon richtig gesagt. Ich selber und damit auch die Company kommt so ein bisschen mehr aus dem Bereich Innovationsmanagement. Das heißt, wir machen das nicht für Marktforschungs-Slides oder sonstiges, sondern unser Ziel ist es, dass das Unternehmen sich selber so ein bisschen optimiert, Produkte optimiert und diese am Kunden ausrichtet. Also so nachhaltiger Unternehmenserfolg durch Kundenfeedback-Analyse ist ein bisschen das, was wir uns auf die Schiene schreiben. Und wir haben sicherlich am Markt den Ansatz, der am meisten in die Tiefe geht, also bieten die größte Tiefe der Analysen an, sehr auf Bedürfnisebene. Immer mit dem Ziel, Handlungsfelder zu finden, bessere Unternehmen rauszubekommen und uns das Leben ein bisschen kundenorientierter zu machen.
Und genau deswegen merkt ihr jetzt sozusagen, warum ich ihn eingeladen habe, weil nicht nur Kundenzufriedenheit ist ja sozusagen mein Thema seit ewigen Zeiten, sondern auch Innovation. Ich bin ja jetzt seit 2,5 Jahren Chief Innovation Officer bei der Terra Infrastructure und da passt das halt plötzlich alles ganz gut zusammen. Was eigentlich ganz spannend ist, weil viele Leute denken ja bei Kundenzufriedenheitsbefragung oder Kundenzufriedenheitsanalyse, ich muss meine Kunden befragen und dann weiß ich, wie zufrieden die sind. Aber viel spannender ist ja eigentlich auch, dass man frei verfügbare Bewertungen im freien Web sich vom Wettbewerb anschauen kann. Aber ich greife voraus,
da kommen wir bestimmt noch drauf. Ja, ist gut. Aber ich weiß gar nicht, letztes Mal, glaube ich, noch gar nicht drüber gesprochen, kann ich vielleicht auch noch kurz sagen. Mittlerweile analysieren wir eigentlich drei Arten von Texten. Einmal Kundenbefragungen, das ist sicherlich mit das Spannendste, da eben die Texte. Dann aber auch alles, was öffentlich auf Amazon, Bewertungsportalen etc. stattfindet. Und tatsächlich auch immer mehr so Service-Interaktionen, also Transkripte von einem Call, Service-Tickets, Service-Mails. Also alles eigentlich, wo in irgendeiner Form von schriftlicher Kundenbeziehung stattfindet. Das ist immer eine andere Art von Texte, aber definitiv genauso spannend, auch mit sehr, sehr wertvollen Insights.
Ja, da würde ich doch sagen, starten wir mal direkt rein. Du hast ein paar Folien mitgebracht. Ich schalte mal um, dann müssen wir schon sehen. Genau, Schluss mit KI-Bullshit.
Ja, perfekt. Ja, genau. Der Hintergedanke vielleicht einfach so ein bisschen nochmal zusammengebracht. Ich meine, du hattest mir die Frage auch gestellt, hey, wie hat sich dann so die ganze Thema generative KI auch bei uns ausgewirkt? Und wir haben das natürlich selber bei uns sehr, sehr stark gebenchmarkt. Wir haben jetzt im April vor kurzem ein neues Topic-Model rausgebracht und uns davor die letzten 2 Jahre damit eigentlich beschäftigt, okay, weiß ich, binden wir jetzt ChatGPT, binden wir jetzt Claude ein und haben ein deutlich besseres Produkt, ist das sinnvoll, macht das Sinn und haben ein relativ großes Benchmarking für uns intern gemacht und da habe ich einfach mal von unseren internen Unterlagen das Benchmarking einfach mitgebracht, weil ich glaube, es sind ganz spannende Insights, die uns helfen, das Thema einfach nochmal besser zu verstehen.
Gerne.
Vielleicht das Allerwichtigste zu Beginn, Grundlagentechnologie, hast du sicherlich schon gehört, ist das Natural Language Processing. Das sieht man rechts, da geht es um das Verarbeiten von Texten, dass es eben nicht nur Buchstaben sind, sondern man Wortarten erkennen kann, Zusammenhänge zwischen den Texten. Und dann schlussendlich 2017, das Jahr, wo wir gegründet worden sind und wo alle LLMs so ein bisschen auch gestartet haben, gab es ein Paper von Google. Und das Besondere dort ist, dass quasi das nicht mehr Wort für Wort oder Zusammenhänge erkannt werden, sondern jeder Text ein mehrdimensionaler Vektor ist im mehrdimensionalen Raum. Mittlerweile hat man 2048 Dimensionen, aber man hat einfach eine andere Art und Weise, wie man Texte umschreiben kann, wie man Texte mathematisch sich quasi anschauen kann. Das ist so die Grundlagentechnologie von all dem, was wir sehen. Genau, das vielleicht nochmal so ein bisschen einleiten da dazu. Was wir dazu,
parallel streame ich das Ganze ja auch in der Audioversion im Podcast. Das Ganze gibt es natürlich auch bei YouTube, da könnt ihr das nochmal direkt sehen.
Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist nochmal ein guter Hinweis. Ich versuche es ein bisschen mehr auch noch in Worte zu fassen dann immer. Mhm. Genau, aber für dieses Benchmarking vielleicht nochmal zum Rahmen haben wir ChatGPT versus dann unseren eigenen Modellen so ein bisschen laufen lassen. Und wir haben dafür 3080 öffentliche Kundenbewertungen genommen, hatten damals ChatGPT 5.2. Und für die Nerds unter euch die Temperatur von ChatGPT auf 0,5 eingestellt. Das ist die Kreativität des Modells. Das ist ein Wert zwischen 0 und 2. Wenn ihr das im Chatfenster nutzt, dann ist es bei 1. Wenn man die API nutzt, dann ist es standardmäßig bei 0,7. Und wir haben 0,5 verwendet. Das heißt, eher ein konservatives Modell, das eigentlich eine gute Wiederholbarkeit haben sollte. Das vielleicht ganz kurz so ein bisschen zum Kontext.
Witzig finde ich, dass die Skala von 0 bis 2 ist. 0 bis 1 hat mich nicht gewundert. 0 bis 2 finde ich so ähnlich wie...
warum auch immer, gell?
Ein Dutzend, aber gut.
Ja, komplett. So, wo man sich fragt, warum? Hat mich auch gewundert, aber... Ja, okay. Manchmal entwickeln sich so Sachen, man weiß gar nicht wirklich auch warum. Für das Ganze haben wir 3 Tests gemacht. Test Nummer 1 ist, wir haben die Themen vorgegeben, das heißt, wir haben gesagt, hier sind die 3000 Texte, es gibt die 18 Themen und weiß bitte das den 18 Themen zu.
Also Themen.
Dann haben wir die 3000 Texte.
Da greife ich nochmal kurz ein, Entschuldigung. Ja. Themen, das sind sozusagen die, worüber beschweren sich die Kunden oder womit sind die unzufrieden? Das sind die Themen. Also im Zweifel Reiseveranstalter, Unterkunft im Hotel, Matratze, schimmelig, sage ich jetzt mal.
Ja, genau, das ist perfekt. Das ist genau ein Thema. Genau, um das quasi einfach zu verstehen und dort die Zuweisung zu machen. Ja. Mhm. Genau. Den zweiten Test, den wir gemacht haben, ist Themen selbst finden. Das ist ja oftmals... spannend aus 2 Gründen. Einmal, dass man den eigenen Bias nicht reinbringt, weil man natürlich immer so ein bisschen sagt, okay, das sind die 5 Kategorien, die auf jeden Fall vorkommen und dann sind alle überrascht, wenn doch noch eine 6. und eine 7. Kategorie rauskommt, von der man nicht gerechnet hat. Und der zweite Punkt ist auch, dass du natürlich ein flexibles Modell eigentlich haben möchtest, das selbstständig auch neue Themen erkennen kann. Das heißt, ein kleines Beispiel, du machst es halt über mehrere Jahre und Jahr 2 taucht auf einmal ein Thema auf, lass es Corona sein, das hast du am Anfang nicht mitgedacht und du möchtest es ja trotzdem verstehen, bevor es das größte Thema ist. So. Und dafür ist der zweite Test eigentlich sehr, sehr wichtig. Mhm. Und dann Test Nummer 3 ist Ergebnisse zusammenfassen. Das heißt, wenn du die Ergebnisse hast, gib mir die häufigsten Themen aus, gib mir die größten Themen aus. Das ist der Test 3.
Mhm. Gerne. Genau.
Vielleicht mal kurz zu den Ergebnissen. Wir fangen bei Test 1 an, also wenn die Themen vorgegeben sind. Da ist es tatsächlich so, dass das Ergebnis eigentlich echt gut ist. Also wir haben 5 Durchläufe gemacht und die Konsistenz zwischen diesen 5 Durchläufen war bei 94%. Man spricht da von Korens Kappa, dann ist es meistens Punkt 94 für die statistisch lastigeren unter euch. Ist wirklich ein sehr, sehr guter Wert und zeigt, dass es an sich sehr, sehr gut wiederholbar ist. Was so ein bisschen schade war, dass es zu unserem menschlichen Gold-Standard, wie wir ihn damals genannt haben, was wir quasi manuell vercodet haben, da die Abweichung nicht so oder die Übereinstimmung mit 37% eher gering war, lag aber sicherlich auch daran, dass wir nicht super viel Prompt-Engineering gemacht haben. Mit mehr Lerndaten dem System mitgeben etc. hätten wir das bestimmt auch noch in die richtige Richtung bekommen. Aber das größte Learning aus Test 1 ist eigentlich, dass wenn man Themen vorgibt, dass das Modell eigentlich relativ gut konsistent zuweisen kann, ist das Thema drin oder ist das Thema nicht drin.
Ja, nur die 37.
Überraschend für dich.
Gefragt, weil die habt ihr ja sozusagen vercodet und ihr habt die Themen festgelegt. Ja. Aber jetzt könnte man natürlich sagen, der Mensch hat einen begrenzten Hirn, vielleicht habt ihr das einfach gar nicht gefunden und also die Maschine wäre besser und hätte mehr gefunden. Also wer hat denn da Schuld?
Ja, total. Aber vielleicht noch da eine kleine Ergänzung. Prinzipiell haben wir... bei beiden Fällen die Themen vorgegeben. Aber rechts haben wir quasi auch die Verkodung gehabt. Also wir hätten das wie folgt verkodet. Mhm. Und die 94% ist so, wie das Verständnis der Themen von der KI war. Wir haben relativ wenig die Themen umschrieben. Im Sinne von bei dem bei der Hygiene im Hotelzimmer geht es darum, dass das die Bettdecke nicht geschimmelt ist, dass es irgendwie sauber geputzt ist, sondern haben einfach nur gesagt, okay, ein Thema ist halt Hygiene im Hotelzimmer, um jetzt ein Beispiel zu nehmen. Und die KI hat das so ein bisschen anders interpretiert, aber wir haben ja auch relativ wenig Kontext und Informationen mitgegeben. Ja?
Mhm. Okay, verstehe.
Genau, das vielleicht bloß kurz da dazu. Dann der Test 2 und das ist eigentlich für mich der spannendste. Deshalb da vielleicht auch noch mal so ein paar Sätze mehr dazu. Themen selbst finden. Das heißt, wir haben die 3000 Daten reingegeben und insgesamt 3 Untertests gemacht. Einmal Test A, das ist die Wiederholbarkeit. Das heißt, wir haben gleichen Prompt, gleiche Daten und haben dem System gesagt, okay, finde die Themen, die in den Texten drin sind und verkode die Daten. Also 2 Aufgaben eigentlich. Dann haben wir Test B gemacht, da geht es um die Skalierung. Das heißt, wir haben nicht 3000 Daten reingegeben, sondern 1000, 2000, 3000, um einfach zu verstehen, bringt mehr Daten, ist es hilfreich, bringt es mehr, wenn es weniger Daten ist, weil das Kontextfenster nicht so groß ist, einfach um das zu verstehen. Mhm. Und dann das dritte ist, dass wir die Reihenfolge geändert haben. Das heißt, die Reihenfolge der Daten, die wir reingegeben haben, haben wir einfach geändert. Den Prompt haben wir gleich gelassen, ansonsten auch alles gleich gelassen.
Sehr spannend.
Und jetzt Trommelwirbel, erstes Ergebnis. Test A, die Wiederholbarkeit, haben wir eine 4% Standardabweichung bei der Themenanzahl. Das heißt, die Themenanzahl, die rausgekommen ist, hat eine Standardabweichung von 4%. Wir haben bei den 5 von 5 Runs eine Konsistenz von 52%. Hattest du davor noch eine Frage dazu? Sorry.
Weil die Anzahl an sich hilft ja jetzt nicht wirklich so richtig viel, hätte ich gedacht, oder? Wenn nee. Er einmal ja. was ganz anderes
Total.
Findet, also die Anzahl ist eine komische Kennzahl dafür.
Ja. Ja, genau. Ging es mehr so darum, einfach die Art und Weise der Themen, die Themenstruktur zu verstehen, wie stark die Themenstruktur abweicht von Lauf zu Lauf.
Okay.
Genau, das zweite ist eigentlich die spannendste Kennzahl, also dass bei von 5 von 5 Runs nur 52% übereinstimmt. Das haben wir tatsächlich gar nicht anhand von dem Titel gemacht, also heißt es jetzt Kundenservice oder heißt es Support, sondern wirklich geschaut, okay, Text A und B ist in einem Cluster, sind die beim zweiten Lauf auch noch in dem gleichen Cluster?
Okay, spannend.
Ja, und da war es über alle 5 Runs, waren es 52%. Wenn man sagt, okay, nur 4 von 5 Runs, dann ist es ein bisschen höher, dann sind es 60%. Aber das ist mal die Prozentsätze von der Konsistenz. Und das wirklich Spannende, und das finde ich auch mit einer der krassesten Zahlen, dass 11-14% der Themen tauchen nur in einen der 5 Runs auf. Ja, das heißt aber zusammengefasst, das Eindrücklichste finde ich eigentlich, wir haben eine Stabilität von 52%, das heißt, ich lasse es 5-mal durchlaufen und der also das, was konstant geblieben sind 52%, circa die Hälfte.
Dann hättest du mehr gedacht?
Dafür, ob das jetzt hättest du weniger gedacht?
Nicht. Also da hätte ich gar nichts schätzen können, muss ich sagen. Statistik ist bei mir auch schon ein bisschen länger her und da war ich auch nicht.
Ja, alles gut. Aber das ist so, als würdest du... Eigentlich könnte man schon sagen, 50% anderes Ergebnis bekommen, dass nur 50% die gleiche Aussage ist, wenn du es 5-mal gefragt hast.
Ja, also das ist ja generell so ein Problem mit der Reproduzierbarkeit, aber trotz allem kann man die Genauigkeit dann erhöhen oder zumindest die Menge der Themen würde man dann ja bei mehreren Durchläufen dann erweitern, oder? Also beim ersten Mal findet man halt
sicher,
diese Themen, beim zweiten Mal findet man weitere Themen, dann packt man die halt noch dazu und sagt, guck mal, haben wir auch, nur dann ist es natürlich statistisch wahrscheinlich mega schwierig. Aber gut.
Ja, total. Also die Grundidee hier ist nochmal eine sehr gute Frage, danke dafür. Die Grundidee hier, wir haben wirklich, wenn du so möchtest, wenn du jetzt an die Browser-Anwendung denkst, wir haben 5 Tabs nebeneinander aufgemacht, die nichts voneinander gewusst haben und haben es jeweils 5-mal laufen lassen. Weil der Punkt, und das wollten wir eigentlich testen, stell dir mal vor, du machst heute die Auswertung, du machst dann macht es morgen der Praktikant und morgen macht es irgendein Vorstand und es sollte halt irgendwie das gleiche rauskommen. Das ist so eigentlich die Grundidee.
Ja, das kommt 50%
genau.
Schon blöd.
Genau, ja. Und das ist eigentlich so ein bisschen das Spannende daran. Wenn wir in die Skalierung reinschauen, also mehr Daten, dann sehen wir bei 1000 war es eine Übereinstimmung von 51%, also ein bisschen geringer. Bei 2000 waren es 54% und bei 3000 waren es 52%. Das Spannende an der Stelle ist eigentlich, dass es nicht skaliert nach oben. Also man würde ja im ersten Moment denken, vielleicht umso mehr Daten, umso genauer wird es. Aber das ist tatsächlich auch nicht zu beobachten, sondern es ist eigentlich in der Mitte mit das höchste 3000 ist das so gerade das Maximum vom Kontextfenster. Also man kann so sagen, okay, die goldene Mitte vom Kontextfenster ist eigentlich das, wo es mit am besten funktioniert.
Okay.
Ja. Genau. Also im Durchschnitt wären es ja auch tatsächlich die 52% Stabilität. Mhm. Und dann kommt der Test, der für mich am spannendsten war. Gleiche Test wie A, gleiche Prompt, gleiche Daten, auch wieder 5 Durchläufe. Aber was wir dieses Mal gemacht haben, ist die Reihenfolge der Daten in der Datei randomisiert, völlig zufällig gemacht. Und das Spannende ist, dass die Standardabweichung, deshalb ist die jetzt auch nochmal spannend, mehr wie doppelt so schlecht ist. Das heißt, wir haben eine viel, viel höhere Unterscheidung in dem Aufbau der Themen.
Ja.
Und wir haben nochmal eine Stabilität bei 5 von 5 Runs, die um 7% geringer ist. Das heißt, wir haben nur eine Stabilität von 45, davor waren es 52%. Zwei Sachen noch, bei 4 von 5 waren es 56% und die Themen, die nur einmal aufgetaucht waren, waren 14-19%. Ja. Vielleicht ganz einen kurzen Satz dazu, warum das eigentlich das spannendste Ergebnis ist aus meiner Sicht. Das zeigt eigentlich, warum es diese Limitation gibt. Und zwar zeigt das ganz, ganz gut, dass es nicht an dem Modell hängt, nicht an der Größe des Kontextes hängt, sondern dass tatsächlich die Architektur des Modells das Problem ist. Da gehe ich später nochmal drauf ein, aber das zeigt eigentlich am beeindruckendsten, dass wir nicht mit GPT 10, 12 oder 13 das ganze Problem gelöst bekommen, sondern dass eine grundlegende Architektur-Thematik ist.
Das zahlt ja auf euer Geschäftsmodell ein, sage ich mal. Wäre ja blöd, wenn da was anderes rausgekommen wäre.
Ja.
Könntest du darauf noch
aber auch dafür
über die Zeit sprengen, wenn du, warum, was ist Architektur,
ja,
ist
gut.
Anders? Warum ist das so?
Ja, geh gleich drauf ein. Ich würde gerne noch kurz einen Satz dazu, zu dem, was du davor gesagt hast. Ich weiß, ich bin jetzt in der Position, wo ich natürlich sehr einfach sagen kann, okay, unser Modell ist das Bessere. Aber als wir diese Tests gemacht haben, war die Business-Entscheidung, wollen wir nicht einfach ChatGPT oder Claude bei uns integrieren und konzentrieren uns vielmehr auf dieses Zusammenarbeiten, dass es gut präsentiert wird, dass es einfach in die Umsetzung kommt. Das heißt, es gab da schon, wir haben das so gemacht mit der ernsthaften Überlegung, ob wir Claude bei uns oder in dem Fall was Claude bei uns mit integrieren wollen, haben wir diese Tests gemacht.
Du bist nicht ohne Grund hier. Wir kennen uns schon ein paar Tage und ich weiß, wie ihr arbeitet. Ja. Deswegen jedem würde ich denken, also fälsche keine Statistik, glaube keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Deswegen alles fein.
Ja.
Also da dir.
Ja, total. Hast, aber es ist mir nochmal wichtig, mit dazu zu sagen.
Ja,
total. Vielleicht noch einen zu dem Test 3 noch dazu und dann gehen wir auf die Architektur drauf ein. Test 3. Da haben wir gelabelte Daten mit reingegeben. Das heißt, wir hatten gelabelte Daten. Es war klar, um welche Themen vorhanden sind und welcher Text welches Thema hat. Mhm. Und haben 3 Fragen gestellt. Was ist das häufigste Thema? Was ist das wichtigste Thema? Und was ist das größte Problem?
Mhm.
Und haben hier mal das Ergebnis ausgeben lassen. Und ich habe mal so ein bisschen markiert, so ein paar Unterschiede. Also wir haben bei häufigsten Thema haben wir einfache Retoure als Thema, beim wichtigsten Thema auch einfachste Retoure, beides mal mit 20%. Aber wir haben bei dem größten Problem, haben wir den Retourenprozess auf einmal mit 8,9%.
Mhm.
Dann haben wir das Thema schlechter Kundenservice. Das haben wir bei dem häufigsten Thema, haben wir das mit 18%, bei dem wichtigsten Thema mit 24%, beim größten Problem haben wir es auch mit 24%.
Mhm.
Wir haben die Rückerstattung, die ist beim häufigsten Thema mit 13%, beim wichtigsten Thema 19%. Und beim größten Problem auch wieder 19%. Und so, ich meine, es ist jetzt ein bisschen schwierig, das alles nachvollziehen zu können, wenn man nur den Voice dazu hat. Deshalb, wenn ihr seht, macht das vielleicht nochmal mehr Sinn. Aber es zeigt sich, dass selbst wenn das System die konkreten Daten hat, also sie hatte ja die Rohdaten, hatte die Standardbewertung und hatte die Information, welcher Text welches Thema beinhaltet. Das Ergebnis, auch wenn ich nur ein Wort enter, was ist das häufigste Thema, was ist das wichtigste Thema, das größte Problem, minimale Änderung, der Output doch stark unterschiedlich ist. Und selbst wenn ich den Prompt hinterlege, da einfach Unterschiede rauskommen kann.
Ja, das Blöde ist ja, niemand macht das ja statistisch valide. Man macht das, man freut sich, dass man nicht 3 Tage mit einer Leselupe in der Aktenkammer auf Excel-Tabelle rumkommen muss, sondern irgendein Ergebnis kriegt und sagt, ja, das ist es. Aber das ist es vielleicht gar nicht.
Und es klingt so plausibel. Es klingt so plausibel halt, weißt? Das ist ja so eigentlich das Schwierigste daran.
Ja.
Ich hatte einen Kunde von uns, der damals noch kein Kunde war, der hat mir im Erstgespräch gesagt, seine Lieblingsfrage an ChatGPT ist, bist du dir sicher? Einfach nachdem wir was gemacht haben, einfach nochmal nachzufragen, bist du dir sicher? Und er hat gesagt, das ist so spannend. Er hat es noch nie, dass er gesagt hat, ja, das stimmt, sondern immer, na, stimmt, hier ist was falsch und hier ist was falsch. Das ist eigentlich... meine Lieblingsfrage ist halt
geworden. Wenn man diese Modelle beim Lügen erwischt oder so und dann so, ja, nee, ja, das meine ich ganz anders, wo ich denke, oh.
Ja, komplett, ja. Lass uns zu der Architektur gehen. Prinzipiell, das wird jetzt ein bisschen technischer, ich versuche es möglichst einfach zu erklären. Danke. Neuronale Netze werden immer so trainiert, dass du in irgendeiner Form Feedback-Schleifen hast. Das heißt, du gibst Lerndaten rein, das Modell probiert was aus, kommt ein Ergebnis raus und du sagst dem System, ist das richtig oder ist das falsch? Und wenn du sagst, es ist falsch, dann geht es wieder zurück zum Start, versucht es neu zu machen und so lernt es Stück für Stück. Das ist an sich Machine Learning, lernt Stück für Stück quasi, wie es an sich richtig wäre. So funktionieren neuronale Netze. Bei generativer KI nutzt man sogenanntes Casual Language Modeling. Das ist das wahrscheinlich nächste Wort, was erwartet wird. Ich habe hier so ein kleines Beispiel, das heißt all the very und dann ist eine kleine Maske und dann in der Maske, das kennt quasi das Modell nicht und soll es dann selber herausfinden und die richtige Lösung wäre in dem Fall best. So, das ist eigentlich das, was gemacht wird. Mhm. Das Spannende daran ist, einmal klar, mathematisch bedeutet es einfach, dass das höchstwahrscheinlich das nächste Wort, aber das Spannendste ist eigentlich, dass es nur auf Basis der vergangenen Worte ist. Das heißt, das ganze System hat nie den Gesamtkontext, es sieht den gesamten Text, und es ist nur ein kleiner Teil davon fehlt, sondern es sieht immer nur das Vergangene und versucht dann dieses Vergangene weiterzuführen. Das zeigt, ich habe vorher gesagt, die Reihenfolge hat eine große Auswirkung. Weil die Reihenfolge, wenn ich die Reihenfolge aneinander habe, dann ist einfach das, was logisch als nächstes kommt, was anderes, wie wenn die Reihenfolge der vorherigen Information eben anders ist. Und daran sieht man ganz gut, dass es nichts mit dem Modell zu tun hat, mit der Größe, sondern einfach mit der Art und Weise, wie es trainiert wird. So ein Modell sieht immer bloß Text 1 und dann sagt es, okay, hey, das größte Thema ist Hygiene in den Hotelzimmern. Dann sieht es Text 2 und sagt, oh nee, wir haben doch ein Versicherungsproblem. Und so, dadurch, dass es nie den Gesamtkontext hat, ist dieses, wie es reinkommt und je nachdem, wie das Ganze formuliert, ist einfach ein extrem großer Hebel auf die Qualität.
Super spannend.
Das ist verständlich.
Ja.
Du bist da ja, also, ja.
Super schön erklärt, weil ich habe gerade überlegt, wie versteht man es ohne Bild, aber das glaube ich selbst, dass das funktioniert.
Ja, gut gemacht. Ja, okay. Ich habe nachher noch eine kleine Metapher.
Gerne.
Ja, ich habe noch eine kleine Metapher, die ich auch sehr schön finde. Aber vielleicht noch einen kurz für die Leute, die die Slides sehen. Wir haben uns nochmal auf die Tests beziehen. Ist es mit dieser Erklärung eigentlich klar, warum die Themenverkodung, also Test Nummer 1, sagt, ist das Thema in dem Text drin, ja oder nein, sehr gut funktioniert hat? Weil der Output, den ich generieren muss, ist nur ein Ja oder Nein. Und rein statistisch ist Ja oder Nein eine sehr, sehr große Unterscheidung. Rein statistisch ist Lieferverzögerung oder Problem mit der Lieferung sehr, sehr ähnlich beieinander, hat aber hochpotenziert quasi eine große Auswirkung. Das heißt, ist klar, warum das 1 an sich funktioniert, weil du eben diesen hochpotenzierten Schneeballeffekt nicht hast. Das ist das, was ich gerade so ein bisschen erzählt habe. Sondern du hast ein klares Ja oder Nein. Das ist von der statistischen Wahrscheinlichkeit einfach sehr klar, und auf der anderen Seite eben das, was ich gerade nochmal gesagt habe, dass es auch deshalb verständlich ist, warum die Reihenfolge so eine große Auswirkung hat.
Verstehe, spannend.
Die kleine Metapher, die ich dabei habe, und die ist dann noch so bildlich, ist der Praktikant. Ihr könnt euch, glaube ich, gut vorstellen, ihr habt einen Praktikant, der soll 1000 Briefe eben zusammenfassen, was drinsteckt. Er macht einen Brief auf und sagt direkt, okay, ich lese ihn mir durch, wir haben folgendes Problem. Legt ihn zur Seite, nimmt den nächsten Brief, macht ihn auf und sagt, okay, wir haben aber auch folgendes Problem. Und macht das Stück für Stück jeden Brief einzeln auf, gibt sich das dann gibt davon eine Zusammenfassung, aber spricht halt in dem Moment, wo er was sagt. Und dadurch, auch nochmal ganz bildlich, ist es klar, dass ein anderes Ergebnis rauskommt, wenn ich nicht mit Brief 1 beginne, sondern am nächsten Tag mit Brief 3 beginne. Weil ich dann denke, okay, wir haben nur ein Problem mit der Lieferverzögerung. Beim anderen Mal habe ich gedacht, wir haben ein Problem mit der Produktsuche. Das ist ganz, ganz, hoffentlich eine schöne Metapher.
Ja, definitiv. Ja. Kann ich mir gut vorstellen.
Sehr gut. Gut. Dann gucken wir mal, wie eine bessere Lösung aussieht oder wie eben das Diskriminative dagegen performt. Prinzipiell vielleicht einfach da so ein bisschen eine Einführung. Es gibt drei Arten von neuronalen Netzen, die auf dieser Grundlagentechnologie der Transformer-Modelle und NLP arbeiten. Das sind generative Ansätze, diskriminative Ansätze, das verstehe ich unter Understanding AI, und prädiktive, also vorausschauende Modelle. Diskriminative Modelle, und das ist auch einer meiner Lieblingsbilder, weil das so klar macht, für die sehen können es auch nachvollziehen. Diskriminative Modelle nehmen diese Vektoren, in dem Fall, was ich jetzt hier zeige, sind zweidimensionale Vektoren und zeigen das mal im Zweidimensionalen auf, wo diese einzelnen Themen sind. Das heißt, ich habe eigentlich eine Punktewolke, wo ich dann mit Machine Learning Algorithmen quasi Cluster finden kann. Das ist ein deutlich Machine Learning Algorithmus lastigeres Verfahren. Wieso da dreimal nachgerechnet wird und dreimal das gleiche Ergebnis kommt, weil quasi erst über neuronale Netze die Embeddings berechnet werden, die Embeddings dann ausgegeben werden und dann eben über Cluster-Algorithmen das Ganze dementsprechend geclustert wird zu Themen. Wenn ihr das seht, das Bild, ich glaube, das macht es sehr eindrücklich, wie sowas funktionieren kann. Das ist aber zweidimensional und wir haben heute bei den neuen Modellen, deshalb funktioniert es so extrem gut, bis zu 2048 Dimensionen. Kann man sich Leute, nicht mehr vorstellen.
Also bei mir setzt es nach Dreidimensionalität so langsam aus, aber 2048 kriege ich im Kopf nicht hin. Ja. Ich habe damals über ein 27-dimensionales Differentialgleichungssystem promoviert. Das fand ich auch schon schwer
vorstellbar. Das Maximum.
Ja, aber 2048 ist...
Nicht mehr vorstellbar.
Aber prinzipiell wird es ja so klar. Allein, dass man das zweidimensional sehen kann, schau mal, da bilden sich so Cluster, die hängen zusammen. Und wenn das da ist, dann ist das was Ähnliches oder eine ähnliche Bedeutung.
Ja, genau.
Finde ich gut.
Genau. Ja. Die Metapher nochmal weitergeführt von den Praktikanten ist dann, glaube ich, so die passende Metapher, die Pinnwand. Das heißt, wir machen alle 1000 Beschwerdebriefe auf, hängen sie an eine Pinnwand, hängen die, wo thematisch zusammengehören, an eine ähnliche Stelle und sagen dann, okay, guck mal, die sind alle so nah beieinander, das scheint wohl ein Thema zu sein. Und egal, ob ich morgen auf die Pinnwand schaue, egal, ob ich morgen nochmal die Pinnwand erstelle, das Ergebnis ist an sich immer das Gleiche.
Weil man den Gesamtüberblick sozusagen hat und sich den schafft in dem Prozess der Sortierung. Während bei dem anderen nur, okay, darum geht's, verstehe.
Genau. Sind genau zwei Sachen, wie du es gerade ausgedrückt hast. Bei dem zweiten öffne ich erst alle und mache sie dann an die Pinnwand. Und bei dem generativen habe ich immer nur nach vorne gerichtet. Ich sehe nie das Gesamtbild, sondern ich mache einen Brief auf, dann den nächsten Brief auf. Das ist ein bisschen das eine Problem. Und das zweite Problem ist, dass sich dieses Problem halt hochpotenziert. Wenn ich 1000 Briefe habe und heute nicht mit Brief 1 starte, sondern mit Brief 2 und es sonst gleich lasse, dann ist diese kleine statistische Abweichung am Anfang durch dieses Hochpotenzieren und nacheinander machen, hat es einfach eine große Auswirkung hinten raus. Und das sind so die zwei Themen, wo die Architektur einfach anders aufgebaut ist, aber die halt zu dieser Problematik führen.
Das ist super spannend. Ich erinnere mich noch, ich habe mit jemandem gesprochen, die Dame hatte eine Mitarbeiterzufriedenheitsbefragung und dann kam nachher eine Monster Excel raus und die musste dann irgendwie kritisieren. Was eine undankbare Aufgabe, aber wenn man dann bedenkt, das ist ja so ein bisschen wie Brief aufmachen, überlegen und einsortieren, weil 1000 Sachen, also die Pinwand ist ja echt groß, das muss man dann erstmal.
Ja, komplett.
Mega anstrengend, ja.
Ja, und ich meine, man kann es ja, glaube ich, selber nachvollziehen, wenn man es mal selber manuell was vercodet hat. Auch da ist ja extrem abhängig davon, wie ich die Excel anfange. Also fange ich oben an, fange ich mit dem längsten Text an. Auch das ist ja ziemlich Ähnlichkeit zu Praktikanten eigentlich.
Und dann ist man krank und am nächsten Tag übernimmt dann der Kollege.
Genau. Und es kommt was ganz anderes raus. Ja.
Aber da man das ja nicht zweimal macht, fällt es nicht auf.
Ja.
Und dann hält es die Wahrheit.
Ja, total. Und das ist halt der Vorteil von diesen diskriminativen Modellen. Und das ist schlussendlich, ich glaube, wir brauchen da nicht so super tief einzugehen, aber dass ihr es einfach nur mal gesehen habt, gerade in diesem Konsistenzthema, also Test Nummer 1, ich habe Themen vorgegeben, ist es natürlich viel, viel höher. Manueller Vergleich hinkt so ein bisschen, da wollte ich nicht so arg viel draufgeben. Aber ne, Test 1 sind die Ergebnisse gleich gut, tendenziell ein kleines bisschen besser, aber auf ziemlich gleichem Niveau der Konsistenz. Und das Krasse ist eigentlich bei Test 2, also wenn ich die Themen nicht vorgebe, dann ist bei der Wiederholbarkeit ist es bei 86% statt bei 52%. Die Skalierung hat nur einen minimalen Effekt, also da haben wir auch ein minimal niedrigeres Fenster, weil sich einfach diese Cluster-Algorithmen mit weniger Daten schwerer tun und umso mehr Daten, umso besser lassen sich die Cluster, auch gerade kleine Cluster eben finden. Und die Reihenfolge hat keinerlei Auswirkungen, das heißt auch, wenn ich die Reihenfolge der Daten ändere, ist es gleich gut, wie wenn ich die gleich lasse, eben genau aus dem Grund, was wir gerade schon besprochen haben.
Super toll und ich freue mich, dass ich dich eingeladen habe, weil so habe ich das noch nie gesehen. Also man redet ja immer drüber, man muss es ja auch greifen können. Das finde ich wirklich beeindruckend, muss ich sagen.
Ja.
Deswegen, nur weil KI draufsteht, glaubt nicht jedem Tool, dass die Weisheit da immer rausfällt, sondern vielleicht ist es zu dem Zeitpunkt irgendwie ein guter Guess.
Ja, komplett. Und wir, also das ist ja auch trotzdem KI. Also weißt du, ich meine, wir schreiben ja auch KI drauf. Ne? Das ist ja auch beides KI. Aber es wird halt heute KI, unter KI wird nur generative KI verstanden. Und andere KI-Formen sind halt nicht in der allgemeinen Bevölkerung. Und ich glaube, das ist so ein bisschen einer der Themen, die, glaube ich, schwierig sind und die aber über die Zeit, glaube ich, einfach noch brauchen, damit sie klar werden.
Glaube ich auch, aber da muss sich ja auch gar nicht unbedingt jeder mit beschäftigen in der Tiefe. Nein, wenn es den Leuten hilft, generativ, wunderbar, alles gut. Und für, keine Ahnung, ob ich jetzt sage, formuliere mal eine E-Mail zu dem Thema und die sähe morgen anders aus, das bringt ja keinen um.
Ja.
Aber wenn es halt in Statistiken,
ich glaube, das ist so, dass Mengen geht. Ich glaube, ja, genau. Ich glaube, das ist so das Einfachste. Generativ ist immer super, wenn ich das auf 5 verschiedene Arten ausdrücken kann. Also auch was erklären zu lassen. Ne? Erklär mir folgendes Phänomen. Das kann ich auf x unterschiedlichste Arten erklären. Oder ne, lass mir diese Mail schreiben, schreib mir einen Post, fass mir einen Marketingartikel, einen Slogan, was auch immer. Das ist genial dafür. Und ich liebe es auch. Ich bin größter Claude-Fan, den es zumindest in meinem Umfeld gibt. Aber man muss halt immer so schauen, für was der richtige Einsatz ist. Und immer, wenn es ein richtiges Ergebnis gibt, mathematisches und statistisches Ergebnis, dann wäre ich vorsichtig damit.
Ja. Ja, vor allen Dingen, darauf beruhen ja dann Entscheidungen im Zweifelsfall, auch richtige mit großer Tragweite. Deswegen
finde ich. Und wenn das bei 50% Wiederholbarkeit ist, wäre ich da.
Dann können wir auch gleich die Münze werfen.
Genau, ja. Trifft es ziemlich gut, stimmt, hast recht, ja. Ist es soweit verständlich für dich gewesen auch?
Ja, fand ich extrem gut, muss ich sagen. Es war kurz ein knackiger Ritt, wenn ich jetzt denke, man hat es nur Audio gehört. Müssen wir gucken, fragt gerne nach. Ihr habt Zugangsdaten.
Ja, unbedingt. Ja.
Ansonsten, wie hast du noch was vorbereitet oder wo finden die Leute,
wenn du Lust, machen,
sollten die sich mit dir beschäftigen?
Ja, wenn du Lust hast, hätte ich noch eine Sache. Das war so ein bisschen ungeplant, aber weil ich es gerade noch in vielleicht noch eine Slide dazu hätte. Ja. Ich habe vorher gesagt, wir haben das gemacht, um ein neues Topic-Model zu launchen. Und da haben wir aus meiner Sicht einen sehr, sehr spannenden neuen Ansatz rausgefunden, wo ich mal gerne eine Meinung dazu hätte. Hast du Lust, ein bisschen Sparing-Partner zu sein?
Ja? Okay. Das machen wir jetzt live.
Guck mal. Halleluja. Gut. Ja, genau. Also, typische Textanalysen wie unsere auch war. Du hast den Text, die App lädt ständig nicht und ist, oder die Bestellung ist schon dreimal abgebrochen. Dann hast du die KI und es kommt raus, das Thema Laden, langsam, App, Bestellung abgebrochen. So ist es oftmals heute, ne? Relativ eindimensional. Die Themen. Unser neuer Topic-Model-Ansatz ist ein sogenannter Multi-Level-Topic-Model-Ansatz. Das heißt, wir nehmen die Texte wie so durch ein kleines Prisma und machen zwei Level. Einmal haben wir das Level 1, das ist die strukturelle Level. Da kannst du deine Struktur abbilden. Das heißt, wir nehmen wieder den Text, die App lädt ständig sehr langsam und die Bestellung ist schon dreimal abgebrochen. Ja. Und das Modell findet raus, okay, das ist für die Abteilung App-Entwicklung, es geht um den Touchpoint-Bestellung und es geht um den Kanal App. Das sind nämlich keine inhaltlichen Themen, sondern das sind strukturelle Themen, die von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich sind, die aber deine Struktur abbilden sollen.
Die musst du aber vorher gefüttert haben, und sozusagen, damit was dann da.
Genau, weil das ja individuell für dich ist. Ne? Also
definitiv.
Das, so, ja. Und dann hast du eben Level 2 und da haben wir auch große Überarbeitungen gemacht. Das ist dann das inhaltliche Modell. Da hast du dann über Thema App-Performance oder Thema langsames Laden, also in der neuen Generation deutlich sprechendere Themen, hast Ober- und Unterkategorien, aber da geht es dann rein auf den Inhalt. Und bisherige Topic-Model-Ansätze, und das ist eigentlich aus meiner Sicht das Spannendste an dem Ganzen, haben beide Level miteinander vermischt. Da hattest du dann inhaltliche Themen, die eigentlich eine Abteilung waren, die eigentlich ein Touchpoint waren, die aber dort auch aufgeführt worden sind. Und du hattest Leute, die dann gesagt haben, ich fange mit dem Thema App nichts an. Ich bin der App-Entwickler, das hilft mir nichts, dass da App steht, sondern ich will wissen, was in der App falsch ist. So. Mhm. Und durch diese Zweiteilung hast du eine viel, viel höhere realistische Bild von dem, wie es wirklich ist und zumindest, wie wir es jetzt ausgerollt haben, die Kunden sind damit auch ultra happy. Aber ich bin gespannt auf deine Meinung,
wie du das... Ein super spannender Ansatz. Also ich habe ja 2000 angefangen mit so einer Beschwerdemanagement-Softwareentwicklung. Ich weiß gar nicht, wie viele Beschwerden ich gesehen habe oder in den Datenbanken gesehen habe. Und das war immer die Hölle. Wer hat kategorisiert und wie? Und dann kam natürlich immer der Wunsch vom Kunden, wir brauchen ultra granular, am besten 5-stufige Hierarchien. Und die armen Leute im Callcenter sollten das dann auswählen. Ja. Das war ja weit weg von reproduzierbar.
Ja.
Jetzt wird es spannend, dass ich das erleben darf. 25 Jahre später finde ich großartig. Das würde ich gerne mal mit einer größeren Menge von Daten testen.
Aber hättest du das Gefühl, es hätte dieses Problem gelöst und hilft auch, mehr in die Umsetzung zu kommen? Das ist eigentlich das Ziel dahinter. Weil
ja,
die
natürlich.
Leute also, mehr
ja
die Texte
darum,
bekommen, die für sie relevant sind.
Genau, da ging es ja immer darum, wo sind wirklich die Probleme und wie können wir die abstellen, damit sie nicht nochmal auftreten.
Ja. Also
indirekter Beschwerdemanagementprozess.
Ja.
Das ist ja super.
Ja.
Vor allen Dingen, sonst hast du ja immer wieder eine Interpretation dabei. Ne? Ja, das könnte ich, glaube ich, gebe es denen mal, dann sollen die mal gucken.
Ja, ja.
Die sagen, weiß ich auch
nicht. Ja, genau. Cool. Gut.
Spannend.
Freut mich.
Finde ich wirklich gut. Also es hat mich echt gefreut, mit dir mal wieder darüber zu quatschen, vor allen Dingen in dieser Tiefe.
Ja.
Ich weiß, man kann es viel tiefer machen, aber nicht hier.
Ja,
nicht
aber war schon auch tief. Ich hoffe, wir haben niemanden verloren, dass es zu theoretisch war.
Aber
das werde ich auch mal sehen,
wenn alle meinen Podcast
gehört. Ja.
Bist du schuld?
Ja, genau.
Nein, alles gut. Nochmal zurück, weil wenn ne, wir haben es ja unter anderem gemacht, weil ich eure Arbeit ziemlich gut finde. Wo melden sich die Leute, wenn sie sagen, der Lukas ist irgendwie spannend? Ich glaube, ich muss mit dem mal reden.
Ja, also gerne die Webseite oder LinkedIn. LinkedIn findet mich unter Lukas Kauderer. Ich glaube, das ist am einfachsten. Über die Webseite lisili.de. Und wenn du möchtest, dann darf sich jeder auch gerne outen, dass er von dir kommt und kriegt, was sagst du, 40.000 Textanalysen kostenlos. Das ist eine gute Zahl.
40.000 finde ich jetzt viel, so fürs Gefühl. Ja,
ja
also Unternehmenschemie ist das Stichwort. Oh mein Gott, jetzt bin ich Influencer.
Ja.
Unternehmenschemie.de ein und du bekommst.
Genau, ja.
Also lange nicht,
aber
ich finde es pragmatisch toll.
Ja. Ja. Und uns geht es ja wirklich darum, mal so ein bisschen ausprobieren. Wir sind super dankbar, gerade für Feedback dazu. Deshalb meldet euch super gerne. Wir schaffen es irgendwie mal ausprobieren oder auch, wenn es noch tiefer gehen soll, auch gerne auf einen Talk. Freue ich mich sehr.
Ja, finde ich auch spannend. Nur nochmal vielleicht zurück. Die Frage, manche fragen sich jetzt wahrscheinlich, wo habe ich denn überhaupt so ein Content überall? Und euer Ansatz war ja, wir nehmen Befragung, Feedback, was man bekommt, das nochmal anders gedacht, über den Tellerrand geschaut und nicht nur seine eigenen Bewertungen, sondern vielleicht frei verfügbare Bewertungen vom Wettbewerber sich mal zu analysieren.
Ja.
Ist mega spannend.
Ja.
Und wie gesagt, die sind frei verfügbar und hochsystematisch auswertbar.
Ja.
So.
Ja, komplett, komplett. Egal welche Quellen, sobald es irgendwo einen Text gibt, gerade wie das, was du gesagt hast, Marktbeobachtung. Und aus meiner Sicht auch gerade die Service-Mail, Service-Tickets, das hat jeder mehr als genug. Bei B2B sind zwar zwei Vertriebsnotizen, ne, der Vertriebsaußendienst nimmt irgendwas mit, schreibt es irgendwo auf, was passiert denn da damit, wie geht es in die Produktentwicklung eigentlich weiter, ne? Also auch was, worüber wir mal nur mal sprechen können. Aber ich gibt, glaube viel zu viele Texte, die wir noch nicht so ein bisschen auf dem Schirm haben, die man auch mit analysieren könnte.
Definitiv. Das Angebot von dir fand ich sehr lieb. Ich hoffe, es
mir. Ja, wer es will, soll es gar nicht zu sehr
sein.
Aber
wir müssen demnächst eh noch. So. Alles klar.
Ja,
danke dir sehr.
Auf jeden Fall. Sehr schön.
Lizili.de.
Hat mich sehr gefreut. Danke fürs Zeichen.
Ja. Dankeschön. Tschüss. Ja. Dann bis dann.
Super. Bis dann. Ciao, ciao.
Puh, das war mein wilder Ritt. Ich erinnere mich tatsächlich an mein Studium. Da Statistik war nicht mein Kerngebiet. Dafür haben wir ja auch den Lukas eingeladen. Der konnte das in einem ziemlich kurzen, aber wie ich fand, sehr wilden Ritt sehr präzise erklären, warum man darauf achten muss. Verwendet man jetzt generative AI oder handelt es sich dabei um Understanding AI? Wie kann ich meinen Daten vertrauen? Wie reproduzierbar sind die? Und wie muss ich mit dem ganzen Ding System umgehen? Deswegen herzlichen Dank nochmal an Lukas. Wenn du jetzt denkst, die Diskussionen mit dem Oliver sind spannend, dann lade ich dich gerne in meinen Coffee Talk ein. Da triffst du andere Geschäftsführer aus dem Mittelstand. Wir treffen uns einmal im Monat zum virtuellen Coffee Talk und da ist ganz einfach auf Augenhöhe wieder diskutiert. Jeder bringt sein aktuelles Thema mit. Wir vergeben ein paar Punkte. Die Themen, die die meisten Leute interessieren und wo die meisten Leute zu beitragen können, die werden besprochen. 60 Minuten danach ist deine Mittagspause rum und zack, gehst du mit neuen Erkenntnissen raus. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und im Zweifelsfall einfach diesen QR-Code scannst oder unternehmenschemie.de/coffeetalk besuchst, dich dort einfach anmeldest, dann bekommst du die Einladung zum Coffee Talk dazu und dann sehen wir uns schon bald und können demnächst vielleicht mal direkt persönlich diskutieren über die wildesten Themen, die uns so beschäftigen. Also ich sag mal, es hat mir riesig viel Spaß gemacht und ich freue mich schon jetzt drauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis bald, dein Oliver. Besuche mich jetzt unter www.unternehmenschemie.de. Dort warten exklusive Einladungen zu meinem Coffee Talk und der Blick über den Tellerrand deiner Branche auf dich. Für effiziente Business-Experimente mit BAM, ohne Bohnen.